SRF 1.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Und wunderschönen guten Sonntagmorgen, wo immer Sie gerade sind an diesem Sonntag, an diesem Muttertag. Wir sind heute live für Sie im Stadttheater Biel. Schönen guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen. Und ich freue mich, dass ich Ihnen zwei Menschen, zwei besondere Lebensgeschichten hier vorstelle. Zwei Menschen, die nicht aufgehen. Auf der einen Seite der Mann, der in den 80er Jahren die Plastikuhr Le Clip erfunden hat. Die Uhr, die man anstatt am Handgelenk überall an den Kleidern können anmachen konnte. Daraufhin ist er zum Schweizer Ethno-Papst geworden, mit Edelweiss und Kühen auf Uhren und Accessoires mit der Swiss Ethno-Watch. Mit seinen Geschäften ist er ein paar Mal im Graben gefahren und immer wieder aufgestanden. Heute ist er 70, nimmt es ein bisschen ruhiger. Schön, dass er da ist. Schönen guten Morgen, Michel Jordi. Und auf der anderen Seite ein junger Mann, der als Bub der Heintje aus der Romandie war, aufgewachsen im Kanton Jura, mit 8 Jahren entdeckt worden, mit 10 auf der Bühne gestanden, auf Tournee bis Kanada ist er gegangen. Und dann ist der Stimmbruch gekommen. Ein Bruch in dieser jungen Sängerkarriere. Und er hat das KV gemacht. Jetzt, mit 30, ist er Familienvater, nimmt nochmal einen Anlauf mit neuen Album, mit Schlager auf Deutsch. Einen schönen guten Sonntagmorgen. Bonjour, Ivan.
Guten Morgen.
Und jetzt haben wir es gerade gehört beim Ivan. Michel Jordi, Sie wohnen seit vielen Jahren am Genfersee. Wir sind heute in Biel. Der Ivan kommt aus dem Jura, eigentlich französischsprachig. Eigentlich könnte man die Sendung auch französisch machen, oder?
Ja, pas de problème. Et comme ça, la chance, mon épouse qui est là, elle comprendra.
Das wäre nämlich viel einfacher. Genau. Ist das Französisch leicht gekommen in den Jugendjahren?
Ja, kein Problem. Ich bin natürlich mit 15 ein Jahr ins Welschland. Meine Mutter hat gesagt, du musst Französisch lernen. Und ich habe ein Jahr im Welschland verbracht. Und darum eigentlich, ist für mich kein Problem.
Kein Problem für den Michel Jordi. Ivan, mit 16, glaube ich, zum ersten Mal längere Zeit nach Deutschland, nach Freiburg. Wieso eigentlich?
Also, es ist die erste Fremdsprache, die ich gelernt habe in der Schule. Und ich habe immer diese Sprache geliebt. Und ich wollte nach Deutschland fahren. Ja. Und ich bin dort 6 Monate geblieben. Aber das war eine schöne Erfahrung, wirklich.
Ja, ja,
und eine nette Gastfamilie. Und nein, es war super.
Und das war einfach eine Schulzeit, so wie Michel Jordi ins Welschland gefahren ist mit 15, auch ein halbes Jahr Freiburg im Breisgau. Also nicht Freiburg, sondern Freiburg im Breisgau, genau. Deutschland kennengelernt. Ja. Und danach in die Lehre. Das war so der Anfang, danach ins KV.
Ja, das stimmt.
Der Michel Jordi hat ja Uhren in allen Preissegmenten gemacht. Von Plastik-Uhr bis Manufaktur-Uhr. Er bezeichnet sich ja auch als Ur-Schweizer, als Urschweizer mit H. was für eine Uhr tragen Sie denn jetzt heute Morgen an die Hand? Die Frage muss ich stellen.
Ich denke, es wie sein kann, das ist eine von meiner letzten Kollektionen. Aber wenn ich vielleicht darf, nur schnell ein Wort sagen. Ich werde heute am Muttertag alle Mütter, die hier sind, im Studio, im Stadttheater und die im Radio zuhören, umarmen. Und ich werde ein Grüßchen an meine Mutter schicken, die leider nicht mehr bei uns ist, aber die mich stark geprägt hat. Weil sie hat gesagt, du musst Sprache lernen, wenn du einmal gross werden willst. Ich habe mit 15 ins Welschland Französisch lernen. Und als ich 19 war, nach dem KV, wie der Ivan aus KV gelernt, in der Uhrenfabrik in Grenchen, hat er gesagt, jetzt musst du Englisch lernen, jetzt musst du auf England. Und ich bin auf England, wenn ich 19 war, das erste Familienmitglied, ich habe 2 Schwestern, jüngere, die das erste Mal mit einem Flugzeug gehockt ist. In Caravelle von der Swissair. Da hat das Herz gepoppt und ich bin zu England angekommen, ich habe Englisch gelernt und dank dem Englisch, das hat mir erlaubt, in die Welt rauszugehen und ein Weltbürger zu werden. Darum herzlichen Dank, Mami.
Schön. Hast du herzlich gekommen. Ich glaube, wir könnten jetzt bereits gerade über eure Mütter reden in dem Fall, weil in beiden Fällen, das wollte ich eigentlich ein bisschen später machen, aber jetzt bleiben wir gerade noch schnell bei der Mutter. Auch im Fall von Ivan, die Mutter spielt eine große Rolle, oder? Die hat eine wichtige Rolle gespielt, jetzt mal in diesem ersten Teil der Karriere damals.
Also meine Mutter ist Musiklehrerin und ja, ich habe, als ich klein war, habe ich immer ihr gefolgt. Mhm. Also immer, sie hat so Klavier gespielt und ich immer gesungen. Also die Musik, ja, vielleicht kommt von
der Mutter. Ja. Mit 5 Jahren zum ersten Mal aufgetreten irgendwo, habe ich gehört, bei einer Hochzeit oder was?
Ja, genau. Es war uns ja. Nach Bern. Und ich konnte nicht lesen, also sie hatte kleine Zeichnungen gemacht.
Ach, für den Text?
Ja, genau. Genau,
zum okay. Text.
Und seit dieser Zeit habe ich gesagt, ich will singen.
Ja.
Ich will immer singen.
Weißt du was, dann hören wir doch mal schnell rein, wie der junge, kleine Ivan, wenn wir schon am Muttertag sind, wie der geklungen hat, da geht jeder Mutter das Herz auf. Bitteschön. Wow. Hey, alle Hühnerhut. Wie ein kleiner Engel. Und diese Stimme hat damals Alain Morisot gehört, am Radio offenbar. Tatsächlich im Kanton Jura, diese CD, diese erste Aufnahme wurde gespielt. Und dann? Alain Morisot, für alle in der Deutschschweiz, ist ein ganz wichtiger Sänger in der Romandie, hat eigene Fernsehsendungen, also ist ein bedeutender Musiker und Komponist aus Genf. Und der hört das am Radio. Und dann?
Also, wissen Sie was? Es war nur ein CD am Anfang, für ja. Souvenir, also für ein Souvenir von meiner Stimme.
Jawohl.
Und dann hat er ein Lied gehört und gesagt, ich möchte dich gerne einladen ja. für die Coup de cœur. Alain Morisot ist eine berühmte Sendung und dort habe ich Oh mein Papa, Oh mon Papa gesungen mhm. und ja, das war ein super, super Souvenir.
Ja, ein super Souvenir und das war der Anfang dieser ersten Karriere, sage ich jetzt mal, so wie es begonnen hat. Zum Stimmbruch kommen wir noch, jetzt würde ich aber noch mal schnell zurück zu der Uhr kommen, Michel Jordi, bevor wir nämlich zu den Müttern gekommen sind. Also das ist Swiss Icon, das ist die letzte Uhr.
Die letzte,
und ja. Das ist also das Manufakturwerk, oder?
Ja, also ja, vor der habe ich, das ist also eine kleinere Ausführung von Manufaktur, aber ja, vor der habe ich gemacht Vins Heritage.
Jawohl.
Die hat zwischen 70.000 und 225.000 Franken
gekostet.
Also stratosphärische Preise.
Ja, das sind stolze Preise. Was ist denn schiefgegangen?
Also was dort schiefgegangen ist, wir haben sehr gut angefangen. Wir sagen, im ersten Jahr, das war 2004, haben bereits über 4 Millionen Umsatz gemacht. Und nachher ist 2008 die Finanzkrise gekommen, Bankrott Lehman Brothers, und dann ist der ganze Markt zusammengefallen. Und wir haben so viele Annulationen gehabt, dass sich wirklich effektiv die Uhren haben sich aufgestockt. Und ja, nachher müssen wir Lösungen finden, für die Uhren können in flüssiges Geld umwandeln. Mm. Das war eine harte Zeit.
Das war eine harte Zeit. Und trotzdem, ich glaube, das zeichnet das Leben von Michel Jordi aus, immer wieder aufgestanden. Was macht denn, ich habe am Anfang gesagt, der Michel Jordi nimmt es jetzt mit 70 ein bisschen ruhiger. Was heisst das? Also, was macht jetzt, in diesen Wochen, in diesen Tagen, was macht der Michel Jordi den ganzen Tag?
Also ja, nachher, kurz danach, ja, 2014 einen schweren Velounfall gehabt. Ich bin ein fanatischer Sportler oder regelmäßig. Ich hatte einen Sturz mit einem Velo, bin auf den Kopf gefallen, bewusstlos im Spital, Intensivstation, nie erwacht. Und nachher habe ich zur gleichen Zeit, ein paar Wochen später, gemerkt, dass meine Schlagader rechts bis 90% verstopft war. Dringende Intervention. Nachher bin ich dort auf dem Spital, Bett so gelegen, habe die Lüfe geschaut. Und nachher habe ich plötzlich eine Stimme gehört, die gesagt hat: That's it. Jetzt musst du aufhören, um die Welt herumsäckeln und dich ein bisschen beruhigen. Und nachher hat mir aber die Tochter nicht in Ruhe gelassen und gesagt: Papi, jetzt hast du Zeit, jetzt kannst du dein Buch schreiben, deine Biografie. Und nachher habe ich zuerst gedacht, hat mich das nicht so interessiert, wenn ich ein Kapitel geschrieben. Und dass ihr gezeigt hat, gut, das ist ja super, schreib doch noch eins. Und dann plötzlich hat es ein zweites, ein drittes gegeben, in einem Jahr ein Buch entstanden. Mhm. Also jetzt habe ich im letzten November das Buch publiziert, mhm, im Wertverlag. Der Urschweizer.
Mit H.
Und der Untertitel, das passt zu mir, Aufgeben ist keine Option.
Ja.
Und das war echt mein Leben. Das
Lebensmotto.
Das Lebensmotto, effektiv. Und ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die das Leben einfach so einfach den einfachen Spaziergang ist. Ich glaube, das Leben ist ein Marathon mit Auf und Abs, wo man einfach muss die innere Energie und Kraft finden, wieder können aufzustehen. Mhm.
Und jetzt, also was passiert jetzt so? Ganz lieb langen Tag?
Jetzt bin ich dran an der Übersetzung, Französisch. Ja. Und ich habe bereits ein zweites Buch angefangen.
Ja, was?
Und zwar wird sich das richten, und das heisst, dass der Titel bereits ein Arbeitstitel ist, die 10 Gebote des Unternehmertums. Und das ist gerichtet an Jungunternehmer.
Jawohl.
Ich will Jungunternehmer inspirieren und helfen, sich frei zu machen, selbstständig zu machen. Weil das war das Schönste in meinem Leben, können selbstständig zu sein. Und niemandem haben wir eine Rechnung tragen.
Yeah.
Eine Rechenschaft zu tragen.
Und auf der anderen Seite aber auch Mut zu machen, wenn man dann halt einmal umgeht, umfällt, im Graben landet, oder? Im wahrsten Sinne des Wortes.
So ist es. Also, ich meine, das ist das Leben. Mm. Wenn man nichts riskiert, kommt man nicht vorwärts. Mm. Und wenn man Risiko eingeht, passiert es halt etwa hier und da, dass man auf die Nase geht. Und der Konfuzius hat ja gesagt, Fallen ist keine Sünde, nicht wieder aufstehen ist. Und das habe ich auch zu meinem Lebensmotiv gemacht, immer wieder aufstehen, die Energie zu finden und nach vorne zu blicken.
Das ist mir jetzt gerade ein bisschen schnell gegangen mit dem Velounfall damals. Das ist ein massiver Unfall gewesen. Was ist genau passiert dort mit dem, auf dem Velo in dieser Situation?
Ja, es war in Schönolie, es war ein Abfahrt. Und die haben dort Strassenarbeit gemacht, Strassen ausbessert. Frisch her gewesen. Und es war nach der Arbeit, um 5 Uhr, die Arbeiter waren im Zusammenraum, die Arbeiter das gar nicht richtig beachten. Es waren auch keine Hinweise gewesen. Und in der Rechtskurve, mit 50 in die Rechtskurve gekommen, ist einfach das Vorderrad weggerutscht im Asphalt.
Im Asphalt,
okay. Und drüber, Kopf drüber raus. Und dann über die Strasse gerutscht. Und auf der einen Seite der Strasse hatte es ein Mäuerchen gehabt. Mein Kopf ins Mäuerchen explodiert. Die ganze Seite war ganz verschöpft im Körper. Aber das war eigentlich das Kleinste gewesen. Aber ich habe fast ein Jahr gebraucht, bis wir wieder können, mental und Kraft richtig erholen, um wieder normal zu arbeiten.
Schön, dass du da bist, Michel Jordi. Ja. Hi, nochmal. Ivan, Sie sind ja Sänger einerseits und auf der anderen Seite haben Sie beim Kanton Jura eine feste Stelle. Ihr Titel dort, Secrétaire du Chef de Service de l'Enseignement du Canton du Jura. Voilà.
Wow.
Und auf Deutsch. Chefsekretär im Erziehungsdepartement vom Kanton Jura, würde ich jetzt sagen. So.
Ja, genau.
Was machen Sie den ganzen Tag, wenn Sie nicht auf der Bühne sind und singen?
Also
was heißt das genau?
Es gibt einfach die Primarschule und Sekundarschule. Mhm. Und es ist so die Organisation von diesem zwei Bereich.
Ja. Also, da leiten Sie das Sekretariat?
Ja, ein bisschen, ja.
Genau. Ja, ein bisschen. Es ist eine volle Stelle. Das ist eine gute, volle Arbeit, die Sie da
leisten. Ja, ist cool. Ich finde, wenn man glaubt an was man macht, ist schön zu arbeiten. Ja.
Vorher, und das ist noch interessant, Sie können Gebärdensprache. Das ist noch speziell, wenn man Sänger ist. Weil Sie haben für den Gehörlosenbund gearbeitet.
Ja, genau. Ich war in Lausanne mit meiner Frau. Und ich habe für die Schweizerischer Gehörlosenbund gearbeitet, auch als Kaufmännische. Mhm. Und es war wirklich eine schöne Erfahrung. Also die Leute haben mir viele Sachen beigebracht. Und ich habe erlebt, was diese Leute draußen leben. Also am Anfang zum Beispiel während der Pause habe ich nichts verstanden. Und es war,
das heißt, die haben miteinander geredet, aber natürlich geredet mit Gebärden.
Ja, das stimmt. Also ich sollte schnell lernen, um zu kommunizieren. Aber da, sie sind, sie kämpfen sich, sie sind ein Team, also sie, ich finde, es ist ein wichtiges Thema. Also,
ja. Und wie leicht ist es Ihnen gefallen, die Gebärdensprache zu lernen?
Also ziemlich schnell, weil ich diese Sprache benutzte.
Okay.
Fast alle meine Kollegen waren gehörlos. Mhm. Deshalb hatte ich keine andere Möglichkeit, diese Sprache schnell zu lernen. Aber ist eine wirklich schöne Sprache. Ich liebe sie.
Nach was? Das ist ja noch eine interessante Frage. Wir haben uns mal darüber unterhalten. Was fehlt Gehörlosen am ehesten? Und Sie sagen, es ist nicht die Musik. Also die haben Sie nie gehört singen, logischerweise. Oft. Nach was sehnen sich Gehörlose am ehesten? Was sind die echten Sorgen und Nöte eines Gehörlosen?
Also am Anfang habe ich auch gedacht, ist sicher die Musik, aber ist überhaupt nicht ein Punkt Nummer eins. Also ich habe bemerkt, dass es wirklich eine Behinderungskommunikation. Also ich hatte eine Kollegin und ich hatte einmal ihr gefragt, was ist wirklich schwer für dich? Was ist am schwersten? Mhm. Und sie hat geantwortet, ist jeden Tag Frustration. Ist jeden Tag, sie hat mir ein Beispiel gegeben, zum Beispiel im Zug. Sie hat zwei Leute gesehen, die lachen. Und sie wusste nicht, ob es über sie oder warum. Ja. Also man soll diese Leute nicht vergessen. Mhm. Okay.
Schön, danke, dass Sie das erzählt haben. Ich bleibe noch ganz schnell beim Namen Ivan. Ivan ist der Vorname. Mhm. Mit ganzem Namen Ivan Sansu. Und das ist übersetzt ein spezieller Name, Sansu.
Ja, ich denke, es ist Blutzeuge.
Blutegel.
Blutegel, ja. Nicht so schön, oder?
Also deswegen ist einfach Ivan mit zwei. Ja. Und der Michel Jod ist eigentlich als Urs getauft worden. Was ist denn mit dem Urs passiert?
Ja, richtig. Ich bin zu kränken. Also, ich bin echt im Altersspital von Solothurn geboren. Und ich weiß nicht, warum, aber meine Eltern hatten nicht gerade viel Fantasie gehabt, weil nebenan war gerade die St. Ursenkirche. Und dann haben wir plötzlich Urs geheissen. Aber als ich nachher auf Genf gekommen bin, Urs ist ein bisschen schwierig. Uchs, das heisst Bär. Und auf Englisch ist es noch schlimmer. Hörs, als ich in England war, Hörs, das heisst Leichenwagen. Nachher, das ist auch ein Zufall, weil das Leben ist einfach auf sehr viel Zufall oder Schicksal besteht. Bin ich schon mal Skifahren, bin in einer Kabine gesehen mit einem super Französischen. Erst nachher gemerkt, Skifahren. Der Michel Bosso geheißen, war in der französischen Nationalmannschaft. Da sind wir ganz allein auf den Breval auf, es hat geluftet und gewindet und geschneit, das war furchtbar. Dann habe ich gefragt, ob ich mich ihm anschließen darf. Keine Ahnung, was da durchgeht. Oder? Dann sind wir dort den Berg abgefahren, dort auf den Chamonix gekommen. Irgend später habe ich wahrscheinlich dem ein bisschen glichen. Und haben mich seine Kollegen verwechselt und gesagt, hey Michel, komm mal so. Ich bin nicht der Michel, ich bin raus. Und das Schicksal hat wollen, dass zwei Monate später der Michel Bosso ist an einem schweren Unfall, Abfahrtsrennen in Mögef tödlich verunglückt. Und nachher, als ich zurück bin auf Chamonix und die Kollegen wieder getroffen haben, gesagt, los, jetzt, wo der Michel nicht mehr da ist, bist auch du unser Michel. Und dann dachte ich, das ist der richtige Moment, für meinen Namen zu ändern.
Tatsächlich.
Das und seitdem heisse ich Michel.
Aber Jordi ist der richtige Doktor. Jordi sind der richtige. Genau.
Und übrigens kann ich nur sagen, es gibt jetzt sogar ein Andenken, der Michel Bonso, der ist mit 23 gestorben, gibt es jetzt ein Michel Bonso Memorial, das ist also ein Abfahrtsrennen, das es jedes Jahr in Chamonix gibt. Aber die Abfahrt in Mögef ist annulliert worden, die gibt es nicht mehr, die ist halsbrecherisch, durch Waldschneisen durch, also sehr gefährlich. Das Rennen gibt es nicht mehr.
Wir bleiben gerade noch schnell beim Sport. Velofahren ist das eine, das haben wir schon gehört, oder? Durchaus auch ein gefährlicher Sport, oder? Lebensbedrohlich, je nachdem. Aber in der Jugendjahr durchaus auch ein guter Fußballer gesehen, der Michel Jordi.
Skifahren, ich wollte sagen.
Ja, Skifahren, aber... Ja,
Fußball und Skifahren.
Fußball und Skifahren,
ja. Also im Winter bin ich Ski gefahren, ich hatte das Glück, dass mein Vater kam, ein grosser Berggänger war und Skilehrer war, so Hobby-Skilehrer, neben seiner Arbeit als Uhrenmacher. Und ich habe im NSV, Nordwestschweizerischen Skiverband, 10 Titel gewonnen. Und mit Stolz, ich bin zweimal auf Lölocken gelaufen, an Nachtsalom. Und ich war sehr schüch, als ich auf das Lölocken gelaufen kam. Und Galambrüder und alles. Ich meine, sie haben Money gelegt, dass sie als super Skifahrer
waren. Grosse Namen, wenn ich das sage.
Grosse Namen und ich grossen Respekt gehabt. Ich hatte fast Angst, dort runterzufahren. Und dann hat es plötzlich beste Zeit, Urs Jordi. 2 Jahre nachher habe ich das Rennen gewonnen. Ich habe nicht gewusst, wie ich es gemacht habe. Aber ich habe 2 Mal gewonnen.
Und dann?
Und ich bin nachher, ich konnte so ein Trainingslager teilnehmen von der Schweizer, so einer Junior-Auswahl. Und dort habe ich Bernhard Russi getroffen, das ist, und Walter Tresch. Das sind auch 48 wie ich. Und ich habe sehr schöne Erinnerungen, ein paar Trainingslager mit denen können machen. Und wie gesagt, es war eine schöne Zeit, hat mein Sport hat mein Leben geprägt. Ich habe das nachher auch auf meine berufliche Karriere weitergeführt. Ich habe auch den Beruf immer von der sportlichen Seite angeschaut, als Herausforderung. Aber ich habe gemerkt, als ich 20 geworden bin, damals als Unterländer, dass ich wahrscheinlich auf diesem Bereich nicht weit wegkomme. Und ich habe gefunden, es ist besser, wenn ich mich beruflich orientiere.
Was sind ihr denn trainieren von den Grenchen aus?
Ja, Grenchenberg. Man ist einlaufen auf Grenchenberg.
Ja, riesiger Hügel. Oder?
300 Meter.
Ja, immerhin. Sport selber ist in der Familie von Ivan schon auch sehr präsent. Also eine berühmte Tante, Nicole Pettignat, bekannte Schweizer Schiedsrichterin damals. Und die Mutter sind Zwillingsschwestern, die haben offenbar schon früh auch ein Gefühl für Fußball entwickelt, die beiden Schwestern, diese Zwillingsschwestern.
Ja, genau. Ich denke, als sie klein waren, war es der einzige Sport, die in dem Dorf spielen könnten.
Ja.
Also konnten. Also ja, die haben wirklich diesen Sport
viel Fußball, gelebt. Fußballerinnen.
Fußball, ja. Genau. Ja.
Aber selbst Fußball, das war nicht so.
Ich mag lieber Tennis. Ja. Ja, aber natürlich wir sind oft zu ihr gegangen, um Fußball zu schauen.
Ja.
Das war cool.
Das ist speziell.
Ja, das ist speziell, ja, super.
Fußball ist ja auch das andere, oder? Wo der Michel Jordi sehr bewegt hat.
Ja, das ist ja, glaube ich, schon am Anfang der Zeit gesagt. Ja, wie gesagt, ich habe die Grenze gespielt und Piranha Genf. Also, es waren sehr, sehr schöne Zeiten gesehen. Ja. Die schönste Erinnerung, die ich von dem habe, ist einfach, es tut einfach den Charakter fördern und formen, Kameradschaft. Ich erinnere mich, wir haben ein Spiel mit Urania im Dessin gegen Chiasso oder gegen Mendrisio. Wir sind mit dem Cento Valli mit dem Zug dort runtergefahren und haben die ganze Strecke haben wir gejasset und gelacht und Witze erzählt. Das war eine sehr schöne Zeit, muss ich sagen.
Persönlich live auf SRF 1 mit Michel Jordi und dem Sänger Ivan. Wir waren am Anfang noch bei dieser jungen Stimme. Dann habe ich gesagt, dann kam der Stimmbruch mit etwa 13 Jahren.
Ja, genau.
Und was passierte dann?
Also es war ziemlich schwer, weil ich hatte das Gefühl, alles zu verlieren, also alles, was ich wirklich liebte, verlieren. Und die Beziehung mit dem Publikum und die Tournee, ich war in Kanada.
Eben das, also als Junge mit 12 Jahren auf Tournee in Kanada. Das
mit Alain Morisot, genau.
Mit Alain Morisot, das ist eine größere Sache.
Ja, er ist ein riesiger Star dort. Und er hat ich und meine ganze Familie eingeladen dort. Und jeden Tag gab es einen Auftritt.
Ja.
Und es war wirklich eine schöne, schöne Erfahrung dort. Und dann, kurz Zeit nachher, kam der Stimmbruch. Ja. Und das war nicht eine lustige Zeit.
Das heißt, alle Lieder, die dieser kleine Ivan singen konnte, waren plötzlich nicht mehr singbar. Ja. Es war nicht mehr machbar.
Ich konnte nicht mehr. Also, ich habe dann in der Musikakademie in Basel Musikunterricht genommen, Gesangunterricht. Und um wieder die Lust zu finden, also die Technik war noch da, aber das Gefühl, die Emotion, hatte ich ein bisschen das verloren. Mhm. Aber diese Gesangunterricht haben mir viel geholfen. Und ich habe meine eigenen Lieder angefangen zu komponieren. Zum Komponieren.
Mit der Gitarre.
Und so könnte ich auch Lieder singen, wieder singen, mit meinem Ton. Also
wie ein neues Instrument, das da entstanden ist. Eine neue Stimme wie ein neues Instrument, das du entwickeln musstest.
Ja. Und auch andere Bereiche, also klassische Bereich, Jazzbereich. Also habe ich ein bisschen verschiedene Sachen gefunden. Und langsam wieder gesungen und wieder meine Stimme.
Das sind fast 20 Jahre her jetzt, also seit dieser ersten Zeit mit der großen Prominenz auf großen Bühnen und jetzt dieses zweite Mal wieder einzusteigen. Ja, eine spannende Zeit.
Ja, wirklich. Ja. Ist lang. Ich habe man muss viel Geduld sein. Es war wirklich lang. Aber ich habe, wenn man eine Leidenschaft ist wirklich so, es ist so, ich wollte weitergehen.
Stichwort Geduld. Sind Sie ein geduldiger Mensch, Michel Jordi?
Das ist meine schlechteste Qualität. und wir brauchen das bestätigen. nein, ich finde das super, was der Ivan macht und was er da erzählt. Und ich kann hier nachfühlen, was er gesagt hat: Leidenschaft, la passion. Also, ohne Passion finde ich das Leben uninteressant. Mhm. Ich bin ganz passioniert. Ich mache echt alles mit Passion. Wenn ich etwas nicht mit Passion machen kann und nicht Freude macht, dann kann ich es auch gar nicht richtig ausführen. Mhm. Ich muss glauben an das, was ich mache. Und das Leben ist eigentlich ein Schulweg. Und ich muss mich zurückerinnern, vielleicht für den Ivan, er ist jetzt 30. Als ich 30 war, bin ich mit einem Kollegen in der Nähe von Grenchen zusammengekommen. Und dann ist der Meter für ihn, er ist 13 Jahre älter als ich, hat den Meter für ihn und dann sagt, er ist der Meter, ich bin jetzt schon da, du bist jetzt erst noch da. Mhm. Siehst du, hast noch lange Zeit bis 100, oder? Und der Ivan ist jetzt, ich bin dann 30 gewesen, und dachte, yes, ja, das ist ja im Jenseits, oder?
Ja.
Und jetzt plötzlich bin ich 70, habe ich gar nicht gesehen, wie die 40 Jahre vorbeigegangen sind. Darum, ich könnte nur alle Jungen anspornen und jeden Tag zu leben und das Maximum rauszuholen. Und das ist echt das, was ich mache als Lebensphilosophie. Am Morgen, wenn ich in den Spiegel schaue, dann sage ich zuerst Gott danke, dass ich überhaupt noch da bin. Und freue mich auf einen neuen Tag und Hoffnungen. Oder stellen wir Fragen, was jetzt die Herausforderungen, die heute kommen, oder die Freude, die ich heute erlebe.
Ich würde noch gerne einhocken bei dieser Zeit, gerade so um die 20, oder? Wir haben es von der Mutter gehabt, Muttertag.
Ja.
Die Mutter lebt nicht mehr. Das war ein ganz tragischer Tod, der das Ende des Lebens von ihrer Mutter genommen hat. Was ist genau passiert?
Ja, wie gesagt, ich habe im Buch beschrieben. Mhm. Ich glaube nicht, dass jetzt hier in dieser Sendung das kann in 2 Minuten erklären kann. Es war eine schwierige Zeit, aber schlussendlich hat meine Mutter eben entschieden, aus dieser Welt zu treten. Ich war dann 22. Und es hat viel Kraft gebraucht, das zu überwinden. Ich habe praktisch ein Jahr gebraucht, bis ich wieder auf die Beine gekommen bin. Weil ich habe am Abend vorher noch mit der Mutter telefoniert. Und plötzlich, dann habe ich noch keine Fixlinie. Ich war in Genf bereits, in Genf gelebt. Und hatte keine Fixlinie, das ist ein Münzenautomat.
Ja, klar, Telefonkabine.
Die Telefonkabine, meine zweite Schwester ist auch in Genf gelebt mit mir und die dritte war in der Ferien. Also die Mutter war allein daheim und plötzlich hat einfach das Telefon abgeschaltet, hatte kein Geld mehr, habe nichts mehr gehört. Und nach einem anderen Tag, als ich anrufen wollte, war immer Besetzzeichen. Bis nachher ein paar Stunden später die Polizei kam und mir mitteilt hat, dass die Mutter eben leider gestorben ist.
Ja. Die Eltern haben sich scheiden und ich glaube, das ist offenbar, wenn man das richtig liest, auch ein Hauptgrund gewesen, dass sie mit dieser Scheidung nicht fertig geworden ist.
Ja, sicher, weil ich meine, sie hat einfach wahrscheinlich die Zukunft nicht mehr gesehen. Und das war auch eine Zeit gewesen, ich meine, in den 70er Jahren, Anfang 70er Jahren, ist das eine Schande gewesen, zu scheiden. Wir wollten nicht allein weiterleben. Und ich als scheidende Frau hat sie einfach kein Ziel, keinen Grund mehr am Leben. Heute ist das ganz anders mit der Jugend. Ich weiß nicht, ob es gut ist oder besser ist, aber heute wird ja nach Statistiken eine von 2 Ehen geschieden. Und das heisst, man wird das ganze Thema wird ganz anders abgewogen und auch aufgefasst.
Eben auch Ihre Eltern haben sich scheiden lassen. Sie selbst sind bereits verheiratet und seit 11 Jahren zusammen mit Ihrer Jugendliebe, Elodie.
Ja, genau.
Kommen wir zuerst schnell zur Scheidung. Sie waren 16 Jahre alt, plus minus, als sich die Eltern getrennt haben. Wie haben Sie das verarbeitet, mitgenommen, diese Trennung der Eltern?
Also ich war in Freiburg, so es war ein bisschen einfacher als meine Schwester.
Aus der Distanz, ja.
Ja, meine Schwester war ein bisschen schwieriger, natürlich. Aber zum Glück, meine Eltern sind, also sie verstehen gut. Mhm. Es hat nie so ein Problem, gestritten oder ja, so.
Das haben sie so nicht mitbekommen.
Ich denke, es ist einfacher für uns, wenn es so passiert, mhm, natürlich. Aber so ist das Leben, man lernt und
und mit 19 lernen Sie in einem Musiklager Elodie kennen.
Ja, genau.
Elodie, Melodie.
Elodie, ja, wir waren in einem Musikcamp zusammen. Ja. Sie hat Flute gespielt. Aha. Und wir haben uns so getroffen und dann ja, sind weitergegangen.
Weitergegangen. Ja. Und jetzt ist Söhnchen Clément hier.
Ja, ja.
Zweieinhalb Jahre bereits.
Ja, lustig, ja.
Schön. Ihre Frau Ki ist auch bei uns.
Ja, da.
Aus Südkorea.
Südkorea, genau.
Aber Sie haben sich nicht in asiatischer Raum kennengelernt, sondern in Genf.
Wir haben uns in Genf lernen kennen. Und es ist eigentlich ganz im Detail in meinem Buch beschrieben. Es braucht vielleicht
auch ein bisschen lang. Auch das braucht ein
paar Seiten. Aber ich habe vorhin gesehen, als der Ivan die Geschichte erzählt hat mit seiner Frau, wie seine Augen glänzt haben und blitzt haben. Und ich hoffe, ich kann das lange so behalten. Und als ich meine Frau gesehen habe, das erste Mal, dass so in einer so eine Cocktail-Lounge war, ich war zwar mit einer anderen Freundin dort, aber so quer durch die Lounge-Tür habe ich plötzlich so eine Dame gesehen, die mich einfach gepackt und fasziniert hat. Und ich habe dann fast gefunden, das wird wahrscheinlich meine Frau werden. Und es ist so geworden.
Sicher, ja, also wir haben sie jetzt immer noch nicht kennengelernt. Nachher sind sie einfach rübergelaufen.
Nein, nachher bin ich plötzlich müde gewesen. Und habe gefunden, mit meiner Freundin, dass ich sie besser nach Hause führen. Und habe sie heimgebracht und bin nachher, ich weiß nicht, mit was für Geschwindigkeit durch das Genf durchgefahren. Bei den Lichtern war es mehr rot als orange gewesen. Und zum Glück ist nachher, Ki ist nicht mehr noch dort gewesen. Mit ihrer Freundin war in einer heftigen Diskussion involviert gewesen. Ich habe nachher einen Tisch gefunden nebendran und habe mich dort nebendran gesetzt und plötzlich hat sich da eine Diskussion ergeben, wobei ich mich erst ganz schlechten Fauxpas gemacht habe. Weil ich war schon dreimal in Japan, ein bisschen Japanisch können, und dachte, das ist sicher eine Japanerin. Dann habe ich sie auf Japanisch angesprochen. Anata wani honshin deska, das heisst, bist du Japanerin? Und nachher hat sie mir mit einem ganz giftigen Blick sofort schnell zurückgeschossen und gesagt, I'm not Japanese, I'm Korean.
Das ist doch klar.
Und als Koreaner, der 30 Jahre lang von den Japanern besetzt war, kann ich sagen, ist das nicht gerade die richtige Taktik gewesen.
Aber sie hat es verziehen.
Sie hat es verziehen. Wie gesagt, wir sind jetzt seit 43 Jahren geheiratet. Glücklich. Das war der schönste Entscheid, den ich je gemacht habe in meinem Leben. Und wir haben zwei Kinder. Ein Sohn und eine Tochter. Und die Tochter wird gegen Ende von der Sendung auch zu uns stoßen.
Schön. Geschichten, wie sie das Leben schreiben. Live, persönlich. Mit Michel Jordi und dem Ivan. So, jetzt wären wir eigentlich an einem Punkt, wo wir gerne ein zweites Ohr vollnehmen würden. Von Ivan, wie er heute klingt. Auf der einen Seite haben wir ihn schon gehört, damals, vor 20 Jahren, als kleiner Bub mit einer engelshaften Stimme. Und vor zwei Wochen ist das neue Album rausgekommen, ganz frisch, «Chansons der Liebe». Nehmen wir doch einmal ein Ohr voll und währenddem macht sich der Ivan bereit und singt uns noch ein paar Tage dann live hier auf der Bühne.
So ein schöner Tag, den ich erleben darf, wenn ich durch die Straßen gehe, mit die Hand in Hand. So ein schöner Tag, denn ich erleben darf, wenn die Sonne für uns lacht an diesem schönen Tag.
Voilà, das ist schon mal ab Album quasi. Der Ivan und jetzt ist er parat auf der Bühne, auf der Showbühne im persönlichen Verein mal. Mit der Gitarre nochmal los.
Du
und ich haben ihn arm von der Sonne geweckt. Ein Lächeln im Gesicht und Frühstücken im Bett. Ein Kaffee im Bistro und Spazieren am Fluss. Und manchmal bleibst du stehen und schenkst mir einen Kuss. So ein schöner Tag, den ich erleben darf, wenn ich durch die Straßen gehe, mit die Hand in Hand. So ein schöner Tag, den ich erleben darf, wenn die Sonne für uns lacht an diesem schönen Tag. Bam, badadam, badadadam, badam. Bam, badadam, badadadam, badam. Bam, badadam, badadadam, badam. Bam, badadam, badadadam, badadam.
Ivan! Live auf der Bühne in persönlich.
An alle Mütter natürlich.
Genau, sehr schön. Es ist eine richtige Muttertagssendung heute. Genau, warte, ich helfe. So, Lili. Eine Hauptfrage, die ich mir stelle, Ivan.
Ja.
So ein schönes Französisch einerseits und jetzt doch auf Deutsch. Wieso schlagen, deutsche Schlager, so wie man ihn vor vielen Jahrzehnten auch schon kannte? Wieso das?
Also, in 2009 habe ich die Chance, den kleinen Privalo zu gewinnen als Nachwuchskünstler. Und dann ist ein Georg Schlunecker, ein Produzenten, der hat mich geschrieben. Er war noch nicht bekannt, also er hat mir gesagt, Ivan, wenn du willst, treffen wir uns und ich möchte gern mit dir so arbeiten. Und wir haben uns getroffen, wir haben Lieder geschrieben. Ich habe viele Lieder gesungen, auch mit ihm. Mhm. Er war einfach super. Er hat sofort gewusst, was ich singen wollte und wie ich singen wollte. Es war so einfach, mit ihm zu arbeiten.
Und das ist ja eine ganz andere Art von Schlager, als wir jetzt von Helene Fischer kennen oder Beatrice Egli. Nicht dieses Boom-Boom, kein Boom-Boom-Schlager, sondern sehr fein. Also es braucht ja auch Mut zu dieser Art von Musik heute im Jahr 2018?
Ich weiß nicht, aber ich liebe diese Musik. Mhm. Ich liebe meine, was ich mache. Mhm. Und Mut oder nicht, ich mache, was ich liebe, wirklich.
Das ist schon eine lange Zeit her. Also 2009 zum ersten Mal mit Georg Schlunecker. Wieso so lange, bis das Album erst jetzt hier ist?
Wow, also wir haben schon Plattenfirma gesucht.
Ja.
Es war nicht sofort einfach. Mhm. Und dann habe ich auch ein paar Auftritte gemacht, eine Sängerin, die Monika Martin, getroffen auch. Wir haben ein Duett aufgenommen. Sie hat auch mich für ein paar Auftritte eingeladen. Und sie war auch super nett. Sie hat ihre Auftritte abgekürzt, um mich zu vorstellen. Also ich weiß, dass selten die so machen.
Ja.
Und dann den Hello Again als...
Genau, vor zwei Wochen, ein paar Jahren schon mal und jetzt vor zwei Wochen nochmal aufgetreten in Hello Again am Samstag.
Genau. Den ersten Teil war es ein Wettbewerb und ja, alle so, es kommt und jetzt endlich bin ich wirklich zufrieden, froh, diesen CD zu sehen. Also er erscheint jetzt und...
Ein langer Weg.
Wirklich,
ein langer Weg, was man braucht, oder? Auf und ab, auf und ab. Ich würde gerne mal bei dieser Kultuhr Le Clip schnell einhängen, oder? Die hat ja eingeschlagen damals. Ich kann mich erinnern, meine Mutter hatte die gehabt, als ich nachher in der RS-Vollendung war. Wir haben alle Krankenschwestern die Uhr gehabt, zum Anklippen damals, oder? Die hat alle Welt haben die Le Clip-Uhr gehabt. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, so eine Plastikuhr zum anhängen, wo immer dass man die will anhängen, an einem Kleidungsstück oder so.
Das war eine Blitzidee. ich kann es selber nicht mehr richtig nachvollziehen. Es sind einfach so Blitzidee, die vielleicht in meinem Leben einmal passieren. Und vielleicht nie. Mhm. Ich habe zufällig schon eine Zeichnung gesehen bei Leuten in einem Studio. ganz verstaubt und von einer grossen Tischuhr, aber die Form war wie ein Klemmerli. Und das war 1985, zur Zeit, als das Watch anfing, das Watchuhr, Plastikuhr. Und ja, als ich das Tischuhr, die Standuhr gesehen habe, haben sie gesagt, Plastik, klein, Fun, zum Anhängen, überall, überall. Also, La Montre qui se porte partout sauf au poignet. Mhm. Die Uhr, die man überall trägt, außer am Handgelenk. Und nachher haben wir ein Studio gemacht von McKinsey Zürich, wo wir sicher sind, wo wir hier hergehen. Das war ein grosses Projekt. Wir hatten Ambitionen und wir hatten über 1 Million Werbebudget. Und nachher ist ein Monat vor der Lancierung die Studie von McKinsey rausgekommen. Er hat gesagt, das ist eine Katastrophe. Das kauft niemand. Das ist so ein Spielzeug hier aus Plastik und die Preise, die die Leute angegeben haben, waren zwischen 1995 und 1995. Ich hatte bereits 35 Uhr in Arbeit. Die Werbekampagne habe ich abgestimmt. Das ist, wie gesagt, aufgegeben für 1 Million. Und den Preis habe ich festgelegt auf 50 Franken. Ich habe zwei Partner gesagt, und die haben gesagt, Mischa, das kannst du nicht. Du musst das bedenken, du musst über die Bücher gehen. Und ich habe gesagt, nein. Mein Buch sagt, nicht 49, 95, sondern 50 Stutz, genau. Und nachher haben wir im ersten Jahr über 1 Million Stück verkauft und 23 Millionen Franken Umsatz gemacht.
Unglaubliche Zahlen, oder?
Es ist riesig. Riesig. Also. Und wir sind beim Start, am 10. Juni 1986, waren wir 4 Leute gewesen. Im November vom gleichen Jahr sind wir 21 Leute gewesen und wir haben am Tag 10'000 Uhr produziert.
Wahnsinnige Zahlen, oder? Unglaubliche Zahlen, oder? Und das ist der seltene Fall, dass ein Erfolg zu einem Stolperstein werden kann. Das war im Fall von Eclipso, oder?
Ja, ich habe nachher Geld gebraucht, das ist ganz logisch. Wenn ein Geschäft so wächst, muss man das Problem, wie man das überhaupt das Wachstum finanzieren. Ich habe nach Geld gesucht, dann habe ich einen gefunden und der hat sich engagiert, 7,5 Millionen zu investieren für die Mehrheit der Firma. Dann sind 2,5 Millionen gekommen, nachher nichts mehr. Dann habe ich gemerkt, da stimmt etwas nicht, da halpert es. Dann habe ich einen Anwalt genommen und bin auf die Leute losgegangen. Und dann das Nächste, was ich gewusst habe, war, ich sei müde, ich muss mich erholen, ich muss in die Ferien. Und eine Woche später habe ich morgen im Radio um 6 Uhr vernommen, dass ich entlassen bin von der Firma. Und um 10 Uhr ist der Böschler gekommen und den Brief gebracht.
Das ist unglaublich, oder? Also das heisst, ein riesen Einbruch auch für die Familie, mitbekommen für die Kinder, ein schwieriger Moment, oder? Wenn dann die anderen Schulkinder sagen, ja, die Papi ist jetzt arbeitslos in der eigenen Firma.
Ja, das ist, also, was du sagst, ist richtig. Das ist da, wo man sieht, wie fies der Mensch kann sein, also vor allem die Kinder. Weil die haben unsere zwei Kinder abgehöbelt, die waren klein, die haben den Vater den Job verloren, ist arbeitslos. Wir müssen euer Haus verkaufen und weiss ich was alles. Und die Kinder haben gesagt, ich kann den Boden zerstören. Er hat gesagt, Papi, wir wollen nicht mehr in die Schule gehen. Und meine Frau hat auch schwierigere Zeiten gehabt, sich im Dorf zu zeigen. Das braucht schon eine Überwindungszeit, Kraft. Das war die schwierigste Zeit, kann ich fast sagen. Ich habe nachher an dieser Zeit aber gelernt und bin daran gewachsen. Ich finde, das Leben ist ein Schulweg. Wie gesagt, ich bin heute 70. Ich lerne jeden Tag neu dazu. Und ich freue mich, es ist spannend, weil sonst wäre das Leben zu Ende. Und dort habe ich das erste Mal gelernt, eine schwere Niederlage einzustecken. Wo mir nachher geholfen hat bei den anderen Firmen. Und ich bin immer stärker geworden. Und ich arbeite sehr viel mit dem Bauch, also mit Qi, oder? Die chinesische Philosophie. Meine Frau heißt auch Qi, das ist ein Zufall wahrscheinlich. Es kommt alles aus dem Magen.
Die Kraft.
Mir kommt die Kraft und das kommt aus dem Magen. Und einfach immer daran glauben, es geht weiter. Es gibt nur eins, vorwärts aufstehen und lernen und in die Zukunft blicken. Voilà.
Nachher ist ein Jahr Pause gekommen. Da muss man sich zuerst wieder mal sammeln und irgendwie wieder zu Sinnen kommen. Die Familie Vereine.
Ja.
Und dann kommt die unglaubliche, eigentlich einfache Idee, Schweizer Symbol von Kühli und Edelweiss auf Uhren zu tun.
Es klingt ganz so, als ob unsere Leitung auf Biel jetzt noch ganz zusammengebrochen ist. Wir haben immer wieder kurze Unterbrüche gehabt.
Wir sind in New York, Los Angeles, Hongkong, Singapur, Tokio. Und dann haben wir vor allem auf der Reise und Muslim haben den Leuten gesagt, mach doch eine typische Schweizer Uhr, mach doch die eigene Uhr. Was ist typisch schweizerisch? Und wir müssen überlegen, ich bin immer viel in der Natur aus, auf der Alpen habe ich doch hier gesehen, Weiden, mit den Glocken da, wo Kühe drauf und der Stickerei auf dem Riemen oder, von der Glocke. Und dann hatte ich die Idee, Kuh, die der Stanz kommt, das macht die Lünette von der Uhr aus, oder? Und Salzband wird nachher mein Armband. Und auch dort, am Anfang muss ich sagen, habe ich grosse Mühe gehabt, das Produkt überhaupt keinen Naturhändler anzubringen. Der hat gesagt, das ist für Touristen, das kauft kein Schweizer. Das kannst du verkaufen in Zürich, der Bahnhofstrasse oder in Interlaken und in Luzern, aber das kauft kein Schweizer. Und am Schluss ist es... Und nachher, als ich noch die Idee hatte von Ethno, was macht für einen Werbeslogan? Ethno, Kantönligeist. Ethno Fieber, das ist Kantönligeist. Und nachher habe ich mit dem Slogan angefangen. Niemand wusste, was das heisst. Ich habe nach Hunka in Luzern, der hat mir gesagt, ich muss das ändern. Ich muss ein neues Slogan haben, Alpine Watch oder etwas, weil die Leute kommen mich laden rein und fragen, was das überhaupt heisst, Ethno. Mhm. Das ist 1986 oder 1989, das niemand kennt. Oder? Und dann plötzlich ist es zu einer Ikone und zu einem Hit geworden.
Es hat ja alles gegeben, oder? Also bis zu den Schuhen, Hemden, Accessoire, bis zu einem Duft, glaube ich auch. Also irgendwann am Schluss war dann, glaube ich, eine Übersättigung da von dieser Marke. Oder was war es? Also nach Anfangs 2000er Jahre war dann auch das Ende mit der Swiss Ethno Watch.
Das ist richtig. Aber das Ende ist nicht gekommen wegen der Zusatzprodukte. Die Produkte haben sich automatisch gegeben, weil ja Lizenznehmer kamen auf mich an und gesagt, ob sie nicht ihre Lederwaren, Schuhe, Schmuck im gleichen Ethno-Stil dürften produzieren unter Lizenz. Und die haben zugestimmt. Und zwar aus einem ganz folgenden Grund. Ich weiss, das wird mir viel angekreidet. Ich habe zu viel diversifiziert. Mhm. Wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte es jemand anderes gemacht. Auf einer anderen Marke. Was hast du die Wahl? Hey, go with the flow. Go with the flow und machen, selber machen. Das Problem war nachher durch das, dass alle Produkte so einen riesen Erfolg haben. Dass jedes Produkt kopiert worden ist. Mhm. Und am Schluss, ein Beispiel in der Schweiz, nur die Uhren schon. Wir hatten 250 Verkaufspunkte gehabt. In der Schweiz hat es damals 3'000 Uhren-Detailhändler gegeben. Was haben die anderen 2.750, ja, die ich Uhren nicht geliefert habe, gemacht? Und auch in dem Kuchen etwas abnehmen wollte. Die haben Kopie gekauft. Am Schluss hat es 10 Mal mehr Kopien als Original. Ja. Und das hat die Übersättigung gegeben nachher. Und ich meine, stell dir sich vor, wenn ein Ausländer in die Schweiz kommt und dann geht er in einen Kiosk und sieht, da weiss ich, x von Produkten, Interlaken, das war unwahrscheinlich. Du kannst gar nicht mehr unterscheiden. Und das hat einfach nachher zu einem totalen Zusammenbruch geführt. Dann ist noch 2001 gekommen, der 9-11 September, wo die Leute nachher nicht mehr gereist haben. Das ganze Duty-Free-Geschäft ist zusammengebrochen. Ich habe 2 Jahre nachher 50% vom Umsatzeinbruch gehabt. Das kann man gar nicht verkraften und nicht nachvollziehen. Jetzt muss man eins geben. Nachlassstundig. Voilà. Ja. Leider. Aber das ist Zeit des Lebens. Und es hat alles seine Zeit. Und hat mir nachher geholfen, auf die nächste Stufe zu gehen, die auch sehr spannend war.
Stufe nach Stufe. Geschichte von Michel Jordi, hier live und persönlich. Ja, wir sind schon fast am Ende der Sendung, Ivan. Wir haben es gehabt über frühe Folgen, über Musik, über Sport. Heute noch volles Programm, Ivan. Jetzt geht es dann gleich weiter nach der Sendung zur nächsten Probe. Privalo steht heute an.
Ja, genau. Ich freue mich. Ich singe ein Lied auf Französisch. Mein Lied. Es gibt ein Lied auf Französisch.
Okay.
Auf dem CD. Und Jour de Fête ist über die Ängste, die ich hatte, Papa zu werden. Also ist
schön.
Sehr speziell. Aber ich freue mich sehr. Also ich bin sehr glücklich. Ich verstehe manchmal nicht, was jetzt passiert für mich. Ich bin da mit euch. Ist eine große Ehre. Ich bin nicht bekannt. Also ich bin sehr dankbar. Wirklich.
Wer weiß, wie es nach dem heutigen Sonntag aussieht. Toi, 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 auf jeden Fall, Ivan, merci vielmals.
Merci gut.
Michel Jordi, heute an diesem Tag, ich glaube, jetzt kommt dann eben noch die Tochter und dann habt ihr euren kleinen Muttertag.
Ja, die Tochter ist da und ich habe Freunde, die gekommen sind, aus Freiburg, die mit 10 ehemaligen Detailisten und Wiederverkäufer von mir. Und ich muss sagen, es ist interessant, ich habe die Sendung vorher nicht kennt. Aber viele Telefone, die ich bekommen habe, aus der Schweiz, oder E-Mails oder WhatsApp, die gesagt haben, Michel, ich höre den morgen, wenn du am Radio bist. Also echt, alle meine Freunde in der Schweiz, ich tue alle umarmen und gebe ihnen ein Küsschen und wünsche ihnen heute einen schönen Muttertag.
Wunderbar, das ist das Schlusswort. Merci vielmals. Das war es persönlich. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag. Merci.
Merci.
Persönlich direkt aus dem Stadttheater Biel. Der Christian Zeugin hat sich unterhalten mit dem Schlagersänger Ivan und mit dem Uhrenunternehmer Michel Jordi, Technik Svenja Bormann und Daniel Durer. Wir haben Probleme mit unserer Leitung ins Stadttheater Biel. Wir möchten uns ganz herzlich entschuldigen für die kleinen Aussätze, für die kurzen Unterbrüche, die es immer wieder gegeben hat. In der Wiederholung von dieser Sendung heute Abend hier auf SRF 1 am 10. und auch in der Version, wo wir für Sie ins Internet stellen auf srf1.ch. Ja, dort sind dann die Unterbrüche nicht drin. Das sind dann saubere Versionen. Für das Persönliche heute in einer Woche hat Daniela Lager eine Autorin und einen Gastronom eingeladen, Rosmarie Schneider und Felix Mühleisen. Und diese Sendung die findet dann im Kulturhotel Guggenheim statt, in Liestal, Kanton Basel-Land. Und sie sind wie immer ganz herzlich eingeladen dort. Oder sonst hören Sie es persönlich am Radio auf SRF 1 am nächsten Sonntagmorgen um 10 Uhr.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.